kam es oft vor, dass sie gebissen wurden und durch das Gift starben, aber sie haben auch die Schlange besiegt. Das ist eine biologische Tatsache aus dem Heiligen Land, die ich von Fachleuten weiß. Und wenn ihr das seht, die Hindin der Morgenröte, das Wort der Morgenröte kann man auch übersetzen, die frühe gejagt wird. Und so ist Jesus die Hindin, die früh gejagt wird, die den Feind herausgelockt hat aus seiner Bosheit, aus seinem Versteck, indem sie sich ihm gestellt hat. Wir werden es nachher lesen. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Denn nicht nur die Schlange ist ein Bild für den Feind, auch der Löwe. Und er hat den Feind besiegt, indem er selbst sein Leben geopfert hat. Welch ein grandioses Programm! Und Jesus hat gewusst, das betrifft ihn. Er wusste, die Schriften, die Zeugen von ihm, vorsichtig in den Schriften, die von mir zeugen, auch schon in der Überschrift des 22. Psalms. Das sage ich jetzt nur im Voraus, damit ihr jetzt die ungeheure Weite, Tiefe und Höhe dieses Psalmes beginnt zu fassen. Gott schenke es uns, dass wir jetzt mit gesammelten Sinnen aufmerksam zuhören. Als alter Schulmeister lege ich Wert darauf, dass niemand schläft und döst, sondern dass jeder zuhört. Ja. Und wie viel mehr, wenn ich das Wort Gottes lehre? Das habe ich früher bei meinem Unterricht verlangt, dass meine Schüler aufmerksam waren. Wie viel mehr verlangt der gegenwärtige Herr, dass wir auch das merken, was gesagt wird. Noch einmal, Jesus betete, das müssen wir festhalten, den ganzen Psalm. Und damit hat er die Erwartung der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass er Abbitte tut und sie dann großmütig sagen, jawohl, wir haben recht gehabt, wir wollen dir einen Eingang gewähren in das Reich Gottes, das heißt, in das kommende tausendjährige Reich, ist damit gemeint, zunächst für Israel. Wir wollen dir einen Eingang gewähren, denn du hast ja Abbitte getan. Statt Abbitte zu tun, hat er den ganzen Psalm geredet. Und in diesem Psalm in der zweiten Hälfte eine Entfaltung seiner Herrlichkeit dargestellt, wie sie größer und gewaltiger nicht sein kann. Und nun werdet ihr gespannt sein. Einmal nach diesen Vorbemerkungen, einmal den Psalm 22 von einer ganz anderen Seite zu sehen. Ja. Wie gesagt, ich hätte das nicht getan, wenn ich nicht diese Bitte des Bruders als einen Auftrag Gottes erkannt hätte. Ich habe gebetet, oder weiß, jawohl, ich muss es machen, wie es Judas gemacht hat. Ich habe allen Fleiß angewandt, euch über Jesajas 61, 1 bis 3, diese acht grandiosen Christusämter zu zeigen, in ihrer Bedeutung für die Heilskörperschaften und für das Weltenall. Und ich muss euch jetzt etwas sagen über den Psalm 22. Und bin überzeugt, Gott wird uns über die Maßen segnen, hören wir. Zunächst noch einmal die Überschrift. Da wird ein Tier genannt. Im ganzen Psalm werden 7 Tiere genannt. Und ehe ich nun auf den Psalm eingehe, will ich einmal die 7 Tiere euch vorlesen und deuten, was sie begreifen. Wir haben ja eine Lehre, sagen wir mal Anthropologie. Wir wissen etwas von Menschen. Ein wenig. Wir wissen etwas von den Geisterwelten, von der weißen und schwarzen Magie, von den Engelmächten und von den Dämonen, ein wenig. Wir wissen ein wenig über die Toten, den Totenreichen, über die verschiedenen Totenbehältnisse, die Gehenna und der Hades und der Tartarus und wie sie alle heißen. Wir wissen ein wenig über Tiere und Pflanzen, über Pflanzen und Kristalle, über Sterne und die Himmelskörper, wissen wir ein wenig. Von dem Licht und von dem Klang wissen wir ein wenig. Einen ganz kleinen Ausschnitt. Wir haben von dem, was an Licht und Klang in der Welt ist, an Glanz und Schönheit, haben wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Unser Auge ist so beschaffen, dass wir von all dem, was da ist, an Glanz und Schönheit, nur ein ganz kleines Stückchen sehen. Und unsere Ohren sind so beschaffen, dass wir von den ungeheuren Tönen, von der Sphärenmusik, die das Weltall durchbraust, dass wir nur ein ganz klein wenig hören. Wir sind eingesperrt in einem finsteren, dunklen Welt, abgewandten von der Milchstraße weit entfernten dunklen Punkt der Erde. Wir leben an einem dunklen Ort, steht geschrieben. Ja. Und das Schönste, die Entfaltung alles Lichtes, alles Langes, aller Farben, aller Harmonie, aller Glückseligkeit. Die kommt erst später. Das Schönste habe ich euch zugerufen. Steht euch doch bevor. Und was wir jetzt leben, ist ein mühseliges, armseliges, gehemmtes, geplagtes, gequältes, von den Fäusten der Dämonen geschlagenes Leben. Wir alle in irgendeiner Form. Ausnahmslos. Das müssen wir wissen. Damit wir den Ausblick haben. Die Hoffnung, die Freude, das Verlangen. Ja, also noch einmal, ich nenne euch die sieben Tiere, denn die Tierwelt hat in der Schrift eine große Bedeutung. Wird die Tierwelt auch mal erlöst?
Ja.
Werden mal die Tiere sprechen können? Das Getier des Feldes wird mich preisen. Können Esel reden?
Ja.
Und sich unterhalten? Natürlich! Gott hat den Mund der Esel aufgetan, hat sie gesprochen mit dem Biliam. Wir haben von dem Wesen der Tiere, die alle eine große Bedeutung haben, zum Beispiel die vier Tiere, der Löwe, der Adler und das Kalb oder der Stier und der Mensch. Wir haben wenig Ahnung und trotzdem, da liegt eine Prophetie drin, eine Entfaltung, eine Selbstoffenbarung Gottes, die ist grandios. Bis zu seinen tiefsten Gegnern und Feinden. Und das will ich euch jetzt zeigen. Ich nenne euch die sieben Tiere, das ist mein Punkt 1, die sieben Tiere von Psalm 22. In der Überschrift ist uns ein Tier begegnet, die Hirschkuh oder die Hindin. Jesus wird meistens dargestellt durch ein männliches Tier. Und es gibt viele Opfer, da durften nur männliche Tiere gebraucht werden. Aber Jesus stellt sich selbst auch als ein weibliches Tier dar, dann und wann. Zum Beispiel 4. Mose 19, das ist die junge rote Kuh, das sogenannte Reinigungsopfer. Das einzige Opfer im 4. Buch Mose. Oder er selbst vergleicht sich mit einem weiblichen Tier. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine? Ich bin Gockelhahn, wie eine Henne. Ja, das sind Dinge, die überliest der gewöhnliche Bibelleser, wenn er nicht eingeführt ist in die Tiefen und Weiten, die Prophetie. Die wunderbare Enthüllungskraft des Wortes Gottes. Also wir haben hier ein weibliches Tier, weil der Herr Jesus, der auferstandene Christus, der wird geschildert in der Offenbarung mit einem goldenen Gürtel um seine Brüste. Mastois. Wo sind die Griechen? Das sind die Brustwarzen der weiblichen Brust. Weil Gott und sein Sohn männlich-weiblich sind, weil er sowohl die Kraft des Vaters als auch die Milde und Güte der Mutter hat. Und deshalb war der Urmensch männlich-weiblich. Und als er damit nicht zufrieden war, weil die Tiere getrennter Geschlechter waren, das ist der Ursprung der Sünde. Das haben die alten Kirchenväter gewusst, die Modernen wissen das nicht mehr. Kein geringerer als Professor Thielicke hat uns gefragt, ja sagte mal, Brüder, das habe ich gar nicht gewusst, dass Gott männlich und weibliche Prinzipien in sich vereinigt. Da sagten wir, aber Herr Professor, das haben doch die alten Kirchenväter gewusst. Und deshalb sagt Paulus nicht, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium, er sagt auch meine Kindlein, um die ich wiederum was leide. Geburtswehen. Also war Paulus die Mutter und der Vater zugleich. Und wenn ein Mann zum Glauben kommt, wir brutalen, starken Männer, wir rücksichtslosen Kerle, da wird uns das weibliche Prinzip der Güte und der Leidenswilligkeit und Leidensfähigkeit wird uns geschenkt. Und wenn ein junges Mädchen zum Glauben kommt, wird ihm das männliche Prinzip des Zeugnisses gegeben. Und wenn es dabei zerrissen und getötet wird, wie die ersten Christinnen, eine Blandina und wie sie alle hießen. Meine Freunde, das führt uns schon hinein in die Grundgeheimnisse alles Lebens. Hier ist Jesus mit einem weiblichen Tier verglichen, die Hindin, die frühe gejagt wird. Er wurde sehr früh gejagt und getötet, seinem 33. Lebensjahr. Wurde er gejagt und getötet. Die Hindin, die frühe gejagt wird. Das ist das erste Tier. Ein Bild auf Jesus in seinem Sterben und in seinem Sieg. Das zweite Tier ist in Vers 6, da sagt Jesus, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Der Wurm ist eine kleine Schlange. Und die Schlange in Vollzeit ist Satan. Aber jedes Bild hat eine Doppelbedeutung. Der Adler zum Beispiel ist sowohl der Herr Jesus, der Adler, der gen Himmel fliegt. Der ist auch das Raubtier, ist auch ein Bild für Satan. Der Löwe aus Juda, ist sowohl der Herr Jesus, aber der brüllende Löwe, der umhergeht und sieht, Menschen hier verschwinden, ist Satan. Jetzt habe ich schon drei Tiere genannt, die sowohl den Herrn Jesus darstellen, in seinem Sieg, in seiner Macht, in seiner Stärke, als auch den Satan in seiner List und so weiter. Hindin, nein, Wurm, Löwe, Adler. Ich könnte jetzt fortfahren und könnte euch noch eine ganze Reihe Bilder nennen. Ich habe 200 Symbole in einem Buch zusammengestellt, an dem ich 10 Jahre arbeitete, mit 3000 Bibelstellen. Da habe ich diese Dinge, die ich eben hier anführe, genannt und erklärt, meine Freunde. Ja. Also noch einmal, das erste Tier war die Hindin in der Überschrift. Das zweite Tier ist der Wurm. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Der Menschen hohn und der von dem Volke verachtete. Das war er am Kreuz. Wir sehen hier Jesus am Kreuz in Psalm 22. In seinem Leiden. Und deshalb ist es der 22. Psalm, der Leidenspsalm, weil 22 die Zahl der Leiden ist, wie ich zu Anfang sagte. Das erste Tier die Hindin, das zweite Tier der Wurm. Der Wurm. Die Schlange war ursprünglich ein wunderbares Tier, schön, stolz. Und man könnte sie nennen, ein Drachenschlange. So hat man sie früher genannt, in den alten Sprachen, ein Drachenschlange. Und erst als die Schlange verflucht war, da hörte sie auf, ein schönes Tier zu sein. Wenn die Schlange so gewesen wäre bei der Eva, wie sie heute ist, dann wäre die Eva durchgegangen. Die Frauen haben ja Angst vor Mäusen und Schlangen. Ja. Aber das war ein schönes Tier. Und erst als sie verflucht wurde, ich sagte Gott zu ihr, du sollst auf den Bauch kriechen. Daraus geht hervor, dass sie vorher nicht auf den Bauch gekrochen ist. Wir haben in Babylon Bilder, wunderbare Bilder an den Wänden der alten, ausgegrabenen Paläste. Und da sieht man die Schlange, wie sie war vor ihrem Fall. Das ist durch die Überlieferung, ist das auf die Künstler gekommen und die haben das in Babylon denn dargestellt. Und da sieht man die Schlange, das ist ein schönes Wesen, mit einem Schwanz, ein stolzes Wesen, ein Drachenschlange, verführerisch, glänzend. Ja. Und erst als sie verflucht war, musste sie auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Ja. Daraus geht hervor, dass sie vorher nicht verfluchbar und dass von ihr eine Faszination, eine Bezauberung, eine Magie ausging, der die Eva unterlegen ist, der Adam niemals unterlegen wäre als der Stärker. Hier ist wiederum ein tiefes Menschheitsgeheimnis. Eine Frau, die sich nicht ihrem Mann unterstellt, dem Ehemann, dem sie angehört, oder eine Frau in einer Versammlung, wenn die Rolle spielen will und Männer beherrschen will und ganze Organisationen leiten und eine Frau an der Spitze steht, ist schon faul. Ich will jetzt rein nicht gewisse Bewegungen angreifen, wo Frauen an der Spitze sind und Männer kommandieren. Das will ich nicht. Ich sage nur etwas aus der Schrift heraus. Von allen Mädchen, durch die Satan redet, ich habe mit solchen Ängsten Kontakt gehabt, mit Mädchen. Ich habe ihnen auf den Kopf zugesagt. Es sind 95% Frauen und nur ein paar Prozent Männer. Weil die Frau eben der Geisterwelt zugänglicher ist. Dafür ist sie auch der Erlösung zugänglicher. Denn in unseren Versammlungen sind durchweg mehr Frauen als Männer. Wir können ja mal die Probe machen. Ja. Das heißt, ich habe auch Versammlungen, besonders wo die Lehrwahrheiten klar herausgemeißelt werden, das sind mehr Männer als Frauen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, auf diese wunderbaren psychologischen Dinge. Ich will bei meinen 7 Tieren bleiben und habe gesagt, erstens die Hindin, zweitens der Wurm, drittens, Vers 12, Farn habe mich umgeben. Farn. Und Ochsen. Das sind starre Wesen und Tiere, die zum Opfer gebracht werden mussten, wenn zum Beispiel ein König oder ein hoher Priester gesündigt hatte. Da durften die nicht ein Schäflein bringen. Oder ein paar Tauben, wie die Armen, die mussten einen Herrn bringen. Ist ein Bild für Geistermächte. Sowohl für ungefallene Geistermächte des Lichtes, also für gefallene Geistermächte der Finsternis, die Herren. Nummer 4, die Stiere von Basan haben mich umringt und die Scharen haben mich umgeben. Betet Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum antwortest du mich? Ich habe geschrien, ich bin ein Wurm und kein Mensch und so weiter. Und nun schildert er am Kreuz, was da ist. Wir werden sagen, ja, da sind doch keine Tiere rumgelaufen. Nein, aber die unsichtbaren Mächte sind dargestellt durch Tiere. Der Herr der Hindin, der Herr der Wurm, die tiefste, erniedrigste Flamme. Der Mensch wird genannt eine Made. Eine Made ist ein ganz kleines Schlänglein. Eine Made, Madenwürmer. Der Mensch ist eine Made, nach der Schrift. Und der Herr sagt, ich will ein Wurm. Was Ekelhaftes, Widerliches. So tief hat er sich erniedrigt. Ja, und dann, das dritte waren die Farren, das vierte sind die Stiere von Basan. Die starren, gewaltigen Stiere. Ein Bild für die Geistermächte des Lichtes und der Finsternis. Fünftens, sie haben ihren Maul aufgesperrt wie der reißende, brüllende Löwe. Wer ist denn das? Wer geht denn umher wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wenn er verstinkt? Wer denn? Der Teufel. Das ist der Teufel. Satan ist der brüllende Löwe. Und wie der das Maul aufsperrt, so machen es diese Stiere und Farren auch. Die haben ihr Maul aufgesperrt wie der Löwe, sagt Jesus am Kreuz. Das war für die irdischen Augen nicht zu sehen, aber er sah die Geisterlichter. Wir sehen ja auch nicht die Engel, die uns zuhören. Wir sehen ja auch nicht die Dämonen, die unsere Botschaft vernehmen. Wo das ganze Evangelium in seiner ganzen Intensität und Extensität, das heißt in seiner ganzen Tiefe und in seiner ganzen Weite verkündigt wird, sind die Räume belagert und überlagert von Engeln und Dämonen. Das ist eine biblische Tatsache. Wenn ich jetzt sagen würde, wir singen jetzt lauter ein paar englische Schaukellieder und jubeln und machen so dummes kindliches Zeug oder lassen uns entzücken und wälzen uns auf dem Boden rum und so weiter, das gibt es ja auch. Das sind keine Engel und Dämonen, das sind höchstens ein paar der untersten Gruppen und die lachen. Aber wo das ganze Evangelium, der ganze Christus, das volle Heil, die totale Erlösung, die Endziele Gottes, die Majestät seiner selbst, das sind Geistermächte und bedeutende Gottesmänner, die sind nachts um 12 Uhr in die Kirche und haben dann den Mächten, wo scheinbar die Kirche leer war, den Mächten und Gewalten das Evangelium verkündigt. Oettinger Bengel und diese großen Gottesmänner, gegen die wir lächerliche, winzige Zwerge sind. Also noch einmal, gleich dem Löwen, das ist Nummer 5, das fünfte Tier. Dann kommt Nummer 16, Vers 16, das sechste Tier, das sind die Hunde. Also die Hunde sind ein Bild für die Heiden. Als eine Heidin kam, eine vornehme Heidin, zu Jesus und sagte, meine Tochter ist krank. Und er sagte, es ist nicht schön, dass man das Brot, das ist er selbst, das Brot des Lebens, den Kindern, das sind die Kinder Israel, nehme und gebe es den Hunden, den Heiden. Das heißt mit anderen Worten, ihr die Heiden seid jetzt noch nicht dran. Ich bin nur gesandt zunächst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Die Hunde sind die Heiden. Und wenn in der Bibel steht Hündlein, so ist das eine falsche Übersetzung, muss heißen dreckige Köter. So müsste man übersetzen. Ja, das ist der Sinn. Das war das im Urtext. Nicht so ein Schoßhündlein, wie es die modernen Damen da haben, zu ihrem Vergnügen und zu ihrem Sadismus. Meine Freunde, die Hunde sind die Heiden. Draußen sind die Hunde. Israel steht im Heiligtum. Die Heiden sind draußen. Aber einmal geht Israel ins Allerheiligste und die Heiden rücken nach. Der Vorhof wird den Nationen gegeben. Dieser Augenblick ist jetzt nahe. Das sind gewaltige Perspektiven. Brüder, Brüder, lest mir in der Bibel, dass euch diese Wahrheiten aufleuchten in unerhörtem Glanz. Also noch einmal, das sechste Tier sind die Hunde. Hunde haben mich umgeben. Eine Ratte von Übeltätern. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das waren die heidnischen Soldaten. Damals lag eine germanische Kohorte, eine germanische Abteilung, lag damals in Jerusalem. Und der Hauptmann, der am Kreuz stand, und sagt, dieser ist wahrhaftig nicht Gottes Sohn gewesen. Das war ein deutscher Offizier. Ein germanischer Offizier. Und die haben, diese Soldaten, die haben ihn geschraubt, die haben ihn getötet. Diese rauen, herzlosen Burschen haben gewürfelt um sein Gewand und haben seine Kleider zerteilt. Ist alles hier beschrieben? Buchstäblich in Erfüllung gegangen. Das sind die Hunde, die Heiden, die Soldaten, das Militär. Aber ihr Chef, der Hauptmann, der kam zum Glauben. Er ist Gottes Sohn gewesen. Jetzt kommt das siebte und letzte Tier. Das ist genannt die Büffel. Das Wort heißt eigentlich Re'em auf Hebräisch. Es wird übersetzt am besten mit Wildochsen. Diese Wildochsen, davon von diesem Tier lesen wir zum Beispiel in Hiob 39. Das war das einzige Tier in der damaligen Zeit, das nicht gezähmt werden konnte. Löwen und Bären kann man zähmen, Leoparden und Tiger. Aber dieses Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Auch der Löwe ist ein Bild der Satan, aber auch der hier. Das ist das siebte Tier, das genannt wird. Wir haben also jetzt sieben Tiere, ich lese sie noch einmal vor. Erstens die Hindeln, zweitens, Vers 6, der Wurm, Jesus, drittens die Fahren, die Geister, Mächte zur Rechten und zur Linken, des Lichtes und der Finsternis, viertens die Stiere, auch eine Gruppe von diesen Mächten der unsichtbaren Welt, fünftens der Löwe, Fahren, sechstens die Hunde, die Heiden, siebtens der Büffel, das Haupt der Feinde, der unzählbar ist. Denn das sind die sieben Tiere, die eine Darstellung sind der verschiedenen Gruppen von Lebewesen, des Herrn selbst, der Nationen, in den Hunden, der Geistermächte, die wie der brüllende Löwe, wie Satan, der Herr und Meister seiner Rachen aufsperren, ihn zu verschlingen. Die Hunde umgeben ihn, seine Gebeine könnte er zählen, sie schauen, sehen mich an, sie teilen meine Kleider unter sich, über mein Gewand werfen sie das Los, alles, was buchstäblich am Kreuz sich erfüllte, ist hier geplant. Mein Gott, warum oder darum hast du mich verlassen? Um der Sünde der Welt willen, um deiner Sünde und meiner Sünde, Gott sein Sohn, verlassen und die Nacht ins Grauen den Finsternismächten überliefert. Wenn du das einmal siehst, dann brichst du nieder und sagst, oh Gott, und ich bin leidisch und gekränkt und hochmütig und anspruchsvoll und undankbar und diene der Eitelkeit und der Lust des Fleisches und dem Hochmut und bin beleidigt und so weiter, dann schämst du dich in den Tod. Als mir dieser Psalm 22 aufging, noch vielleicht vor 30, 40 Jahren, habe ich mich geschämt bis in den Tod. Als ich so die Größe Christi sah, nicht nur in der Gefühlswelt, sondern so wie die Christen das Alte Testament, das heilige Buch Israels darstellt. Das ist der 22. Psalm. Da schildert er also, was er da erlebt, und schildert dann seine Schmerzen, sein Leid, den Spott. Sie reißen ihre Lippen auf und schütteln den Kopf. Er vertraute auf den Herrn. Der rette ihn, der befreie ihn. Und dabei hätte er ein Wort zu sagen brauchen, und mehr als 12 Legionen Engel hätten ihn emporgehoben und hätten ihn in die Herrlichkeit getragen, denn er hatte nicht gesündigt. Und nur die Seele, die sündigt, die muss sterben. Wir müssen alle sterben, wir haben alle gesündigt, du und ich. Er hat nicht gesündigt, er hätte nicht zu sterben brauchen, er musste nicht sterben, er wollte sterben, für dich und mich, stellvertretend, und hat es auch getan. Herz, lass dich zerbrechen, Mensch, gib dich dem Herrn, schau hinein in diese ungeheure Welt, die sich hier wölbt über dem 22. Psalm. Ich nehme an, dass ihr heute Abend vorm Schlafen geht, noch einmal diesen Psalm lest, diese 31 Verse, bitte tut es. ihr werdet vieles ganz anders sehen. Da würden euch das kleine Klein, euer armes, hochmütiges, dummes, anspruchsvolles Leben, wird euch so klein und so arm. Und der Herr und sein Heil und seine Leiden, sein Blut und sein Sterben, sein Sieg, von dem ich jetzt sprechen werde, der wird euch groß und überwältigen. Nun, gebt Acht. Errette vom Schwert meine Seele, Vers 19. Herr, sei mir nicht fern, meine Stärke eile zur Hilfe, Vers 18. Rette mich aus dem Rachen des Löwen, Vers 21a. Nun ist sein Haupt im Rachen des Löwen. Der Löwe ist Satan. Jetzt scheint der Satan gewonnenes Spiel zu haben. Der Sohn Gottes in seiner Gewalt, in seiner Macht, ein Wurm, eine Hindin, ein Nichts in seiner Gewalt. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Das heißt nicht, ich will nicht mein Leben geben. Doch, ich will es geben. Aber Herr, ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Rettung. Und nun kommt in der Mitte des 21. Verses der Umschwung. Nun kommen 12 programmatische Erklärungen Jesu am Kreuz. 12. Und ihr müsst euch vorstellen, da standen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eine Abbitte und eine Beichte erwarteten von einem winselnden Mörder und Verführer. So haben sie es erwartet. Und nun kommt eine programmatische Rede von einer Weite, von einer Gewalt, von einer Fernschau, wie sie kein Künstler der Welt, kein Dante in seiner Divina Commedia, kein Shakespeare in seinen unnachahmlichen, gewaltigen Dramen, den größten der Welt, kein Goethe und kein Schiller, kein Mensch hat sagen können, das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Und das will ich euch, diese 12 Punkte dieser programmatischen Erklärung, die Jesus gibt, indem ihr einfach diesen Psalm zitiert. Denn das handelt ja alles von ihm. Von ihm. Von ihm handelt der Psalm. Er war der, dessen Leiter zerteilt sind. Er war der, dessen Haupt im Rachen des Löwen ist. Er war der, der gehasst wurde und über dessen Gewand das losgeworfen wurde und so weiter. Er von Hunden umgeben, die heidnischen Soldaten, von Pfarren, von Stieren, von Löwen. Er war das, er war das. Er, ihm ist der Gaumen vertrocknet und die Zunge klebte an ihm. Und die unerhörten Schmerzen in dieser Haltung, ihr müsst das mal von einem Arzt euch erklären lassen. Es gibt berühmte Ärzte, die haben die Leiden Christi dargestellt, wie das geschildert ist. Und nun bricht er in einen 12-fachen Zeugnis aus. Und was er jetzt sagt, das ist Bekenntnis zunächst an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist Bekenntnis an die Tiere, an die Geisterwelt, die ihn umlagert. Und das ist auch eine Sprache zu deinem und meinem Herzen. Und das ist eine Prophetie für die Zukunft. Und diese 12 Punkte, die will ich euch jetzt noch nennen. Vers 21, Mitte. Die erste Hälfte heißt, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Jetzt ist die Situation aufs Höchste gestiegen. Jetzt kommt der Kulminationspunkt. Der ist jetzt erreicht. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Wildochsen. Hier wird Satan mit einem noch grausameren Bild verglichen als mit dem Löwen, der unzähmbar, als unzähmbar geltende Wildochse, in dessen Hörnern eine ungeheure Kraft ist, der ist mit jedem Löwen aufgenommen hat. Du hast mich erhört von den Hörnern der Wildochsen. Jetzt beginnt der Umschwung. Jetzt wird aus dem Klagelied, jetzt wird aus dem Lied, das seine Not, seine Feinde beschreibt, sein Elend, das er erduldet, sein psychisches und physisches Elend, sein Jammer, seine Schmerzen. Jetzt wird das Bild zu einem triumphalen Siegesgesang. Aus 12 Punkten. Erster Punkt. Du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Darum will ich verkündigen deinen Namen meinen Brüdern. Ich will ihnen bezeugen, dass ich Gottes Sohn bin, der Erlöser der Welt. Meinen Brüdern, das ist zunächst Israel. Das sind aber auch wir. Er ist unser erstgeborener Bruder, der Herr Jesus. Wir sind die später geborenen Brüder. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Ja. Und den will er verkündigen, den Namen Gottes, das Wesen Gottes, die Größe, die Majestät, die Herrlichkeit, die Liebe, die Güte, die Treue, den Glanz, die Macht, die Wonne, die Seligkeiten Gottes. Das ist der erste Punkt, nachdem er jetzt aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel errettet ist. Erstens, ich will verkündigen deinen Namen meinen Brüdern. Nicht das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten erwarteten. Buße tun, schweigen, einen Rückzieher machen, widerrufen. Nein, nein, im Gegenteil, verkündigen, bezeugen. Vorher war er sehr vorsichtig. Bist du Gottes Sohn? Das sagte er nicht. Ja, ich bin Gottes Sohn. Das sagte er nicht. Er sagte, du sagst es. Ich bin's. Das ist ein gewisser Hebraismus, den ich jetzt nicht erklären will mehr, von tiefer Bedeutung. Jesus hat auch oftmals in seinen Unterredungen, ich sage das nebenbei, erstens, keine Antwort gegeben. Mach's auch so. Wenn du geschmäht wirst, wenn man dich nicht verstehen will und kann, gib keine Antwort. Schweige. Zehnmal schwerer zu schweigen, als zu reden. Schwätzen und losbabbeln kann jeder Blödkopf. Aber schweigen, wenn man im Recht ist. Schweigen. Oftmals schwieg Jesu. Oder er machte es, wie es die Juden machen. Wie sie es heute noch machen. Er antwortete auf eine Frage mit einer Gegenfrage. Man merkt, dass der Augustus vielen Versammlungen hat da viel gelernt. Ja. Mit einer Gegenfrage. Zum Beispiel, das Recht, dass wir die Steuer geben. Wenn er gesagt hätte, ja, hätten sie gesagt, er verrät uns an die Römer. Auf, verhaftet ihn. Feind des Kaisers. Und wenn er gesagt hätte, nein, hätten sie gesagt, das ist ein Revolutionär, ein Rebell. Wie, was er gesagt hätte, sie hätten ihn gehabt. Und da antwortet er mit einer Gegenfrage. Was für ein Bild ist denn auf eurem Geldstück? Zeig mir mal ein Geldstück her. Welches Bild ist es? Das Kaisersbild. Gut, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber Gott, was Gottes ist. So antwortete er. Er hat auf die Frage mit einer Gegenfrage geantwortet. Mein Freund George Kahn, kennt ihr ihn, ja?
Ja.
Der Kahn, Nachkomme von Levi. Er kann seinen Stammbaum bis auf den hohen Priester Levi zurückführen, George Kahn. Ja. Der wurde mal gefragt, nein, der fragte mal einen anderen Juden etwas und sagte mal, ihr lieben Brüder, warum gebt ihr keine klare Antwort, wenn ihr gefragt werdet? Und stellt immer eine Gegenfrage. Warum macht ihr denn das? Und da sagte der andere zu ihm, nun, warum soll ich keine Gegenfrage stellen? Versteht ihr das? Da hat er auch eine Frage gestellt. Da hat er gerade das gemacht, worüber er gefragt wurde. Nun, warum soll ich keine Gegenfrage stellen? Und so hat es Jesus oft gemacht. Aber hier, jetzt hört das der Stechspielen auf. Ich sage euch hier noch etwas. Dem Judas war es bei seinem Verrat nicht um die 30 Silberlinge zu tun. Dem war es um viel mehr zu tun. Der Judas hat gewusst, er ist der Meschiach, der Messias. Das hat der Judas gewusst. Und Jesus hat gesagt, sagt es niemand. Sagt es niemand. Verratet es nicht. Aber der Judas hat den Herrn so lieb gehabt. Dass Jesus ihn besonders lieb hatte, bewies er ja beim Eintauchen des Brotes in die bitteren Kräuter, den ich lieb habe. Und das war etwas, was nur mit den geliebten, bevorzugtesten Tischgenossen geschah. Wenn mich einer fragt, wer war der Lieblingsjünger Jesu, wird er dir alles sagen, das war der Johannes. Ja, in gewissem Sinn. Aber in gewissem Sinn war es auch, bitte nicht erschrecken, der Judas. Und deshalb hat er auch nicht so gesagt, mein Feind, bist du gekommen, sondern er hat gesagt, mein Freund, das war kein Geschwätz, das war keine Hyperbel, keine übertriebene Redensart. Der Judas wollte den Herrn bewahren, dass er stirbt. Und deshalb hat er verraten, dass er der Messias ist. Dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane war und betete, das hat halb Jerusalem gewusst. Das war kein Verrat, aber dass er das war. Und er wollte den Herrn Jesus zwingen, dass er heraustritt wie seine Feinde, die ihn morden wollen, mit einem Blitzstrahl zu Boden fällt. Das hat er später gemacht. Da hat er die Wache, die römischen Legionäre, diese harten Männer, die hat er, als er vom Tode auferstand, da sind sie umgefallen wie tote Fliegen. Aber nicht vor dem Kreuz. Meine Brüder, haben wir eine Ahnung von der Schrift? Das ist ja gewaltig. Das war die Sühne des Judas. Und dann ist der Judas nach dem Gesetz des Pendelschwingens, ist er zu weit gegangen. Er hat über sich einen Urteilsspruch gefällt, der hieß Tod. Und hat diesen Urteilsspruch auch vollzogen. Hat vorher ein Bekenntnis abgelegt, ich habe unschuldig Blut verraten. Und hat das, was er bekommen hat, hat er weggeschmissen. Er hat wieder gut gemacht, soweit er wieder gut machen konnte. Hat sich die Todesstrafe über sich selbst verhängt und an sich selbst ausgeführt. Und da geschah mit ihm das, was mit Jerusalem noch heute geschehen ist und was mit der Hauptstadt des Volkes geschehen ist, deren Geschichte, der israelitischen Geschichte, am meisten parallel ist des deutschen Volkes. So wie Jerusalem geteilt wurde, in der Mitte entzwei gebrochen, und wie Berlin geteilt wurde, so ist auch der fallende Leichnam in der Mitte entzwei geborsten. Wer es zu fassen vermag, der fasse das. Großartige Symbolik, nicht nur biblische, sondern weltgeschichtliche Symbolik. Meine Freunde, das Erste war, ich verkünde deinen Namen meinen Brüdern. Zweitens, inmitten der Gemeinde will ich dich loben, preisen, jubeln, jauchzen, anbeten, segnen. Alle diese Begriffe stecken in dem griechischen und hebräischen Wort, das gewöhnlich mit Loben oder Segnen, die Katholiken sagen Benedeien, eingeschlossen ist. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben, ein Lobeslied, ein Siegeslied, ein Segensgesang, will er mitten unter seinen Brüdern, unter der Gemeinde aussprechen. Und was das für eine Gemeinde ist, wer zu dieser Gemeinde gehört, das müssen wir im Hebräerbrief nachlesen. Dazu gehört, ich will mal ein Bestandteil nennen, das Blut Abels. Das ist die Gemeinde, die vollkommene Gemeinde trauben, in der ihr seid gekommen, ihr seid gekommen. Und inmitten dieser Gemeinde, die sich aus Menschen und Engelfürsten zusammensetzt, in dieser Gemeinde hat er denn gelobt, gepriesen, angebetet, gesegnet. In dieser gewaltigen Gemeinde des Glanzes und der Würde und der Herrlichkeit, inmitten der Gemeinde. Nach dem Hebräerbrief. Das ist das Zweite. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Will ich dich segnen. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das Dritte. Das lautet: Bezahlen, Vers 25, will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Man sagt, ja, der hat doch so viel versprochen, er will wiederkommen, er will alles neu machen, ich sehe nichts davon. Gott bezahlt nur, der Herr Jesus bezahlt nur seine Gelübde, seine Eidschwüre. Allein im Johannesevangelium hat er 25 Eidschwüre geleistet, die mit einem Doppel-Amen, mit einem Doppel-Voraus-Amen eingeleitet sind. Wahrlich, wahrlich, das heißt im Griechischen Amen, Amen. Dasselbe Wort existiert auch im Hebräischen, Omen, Omen. Amen, das ist ein Eidschwur. Und diese Eidschwüre, die bezahlt er. Aber zunächst bei denen, die ihn fürchten. Wo ein Mensch zerbrochen ist, wo ein Mensch am Boden liegt, wo ein Mensch verzweifelt über seine Sünde und Schande, über seinen Jammer, seine Not, sein Elend, sein Vergiftet, sein Verlorensein, seine totale Unfähigkeit, Gutes zu tun und seine totale Geneigtheit, alle Sünde und Schande zu begehen. Wer das erkannt hat, an dem erfüllt Jesus seine Verheißungen. Die dürfen eine präsentistische, eine Gegenwartserfüllung in ihrem Herzen erleben. Und die anderen müssen warten, bis die Zukunft zur Enderfüllung kommt, die noch Äonen, Ewigkeiten hinausgeschoben ist. Aber an denen, die ihn fürchten, an denen vollzieht sich eine Gegenwartserfüllung in ihrem Herzen. feiert hell. Da kommt Glanz, da kommt Freude, da kommt Licht, da kommt Vollmacht, da kommt Jubel, jauchzende Frohlocken, mitten im tiefsten Leid. Welch ein Evangelium! Das bezeugt er hier am Kreuz. Inmitten meiner Brüder will ich dich loben und will meine Gelübde erfüllen an denen, die ihn fürchten. Viertens, die Elenden werden essen und satt werden. Sie werden den Herrn loben, die ihn suchen. Euer Herz lebe immer da. Die Elenden. Ihr werdet sagen, in meiner Bibel, da steht die Sanftmütigen. Aber das Wort bedeutet Elenden. Wird oft mit sanftmütig übersetzt, hat beide Bedeutungen. Elende, Elilenti heißt, ich will es mal deutsch erklären, in einem anderen Lande. Wer merkt, meine Heimat ist nicht hier in dieser Erde. Auch in des Fleisches, mit Hochmut des Lebens, Macht, Gewalt, Genuss, sich durchsetzen, auf seine Rechnung kommen, geliebt, gelobt, anerkannt werden, geliebkost werden, das wollen wir, das wollen wir. Bei wem sich das nicht vollzieht, wer traurig ist und enttäuscht, wer Unrecht erduldet, wessen Liebesnöte abgebrochen werden, wer in einer tiefen, ungestillten, unstillbaren Glückssehnsucht fast zugrunde geht, das ist ein Elilenti, das ist ein Elender. Und diese Elenden werden essen und satt werden, werden die Verheißungen Gottes essen, werden vom Brot des Lebens essen. Und all ihr Sehnen, all ihr Bangen wird gesättigt, wird gestillt. Die Elenden werden essen und satt werden. Das heißt nicht, sie werden sich einen Bauch voll essen. Oh nein, das geht viel, viel weiter, viel höher. Das ist die nächste Verheißung, das war die Verheißung 4. Dann kommt die Verheißung 5, in Vers 27. Es werden eingedenk werden und zu dem Herrn umkehren alle Enden der Erden. Alle Enden der Erde. Nicht nur Jerusalem. Nicht nur Zion, die Königsburg. Nicht nur das Heilige Land. Alle Enden der Erden werden einmal umkehren zu dem Herrn. Und das vollzieht sich im tausendjährigen Reich. Er verkündigt, er proklamiert das tausendjährige Reich, das vor ihm liegt, das er im Geiste sieht. Und sagt, hier, und ich bin der König. Und ich bin der Herr. Ich bin der Heilsträger. Ich bin der Sohn Gottes. Meine Hand sind alle Zügel der Weltregierung, nicht nur für Israel, für die ganze Erde. Alle Enden der Erde werden kommen und zu ihm umkehren. Das hören die Pharisäer schlussendlich. Wenn wir denken, dass der Mund schäumte vor Wut und vor Hass, aber er redete Gottes Wort und sagte seine Königsproklamation. Das ist die zweite Hälfte des 22. Psalms. Die erste ist die Erniedrigung bis unter die Tierwelt hinein. Und das zweite ist die Erhöhung bis hinein in die Gleichheit der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Lied. Ich fahre fort. Das war Nummer 5. Es werden eingedenk werden. Eingedenk. Die fangen an zu denken, nach innen zu denken. Alle Enden der Erde werden Buße tun, werden zu ihm kommen, ihn anbeten, den Herrn und König des Äons, des tausendjährigen Friedensreichs. Jetzt kommt Nummer 6. Vor ihm werden niederfallen alle Generationen der Nationen. So heißt es wirklich. Das heißt, von allen Nationen werden auch die Generationen, die bereits gestorben sind, und die Generationen, die noch nicht geboren sind, denn dieser Psalm ist ja vor 2000 Jahren gebetet worden und ist ja vor 4000 Jahren geschrieben worden, die werden alle umkehren, alle Generationen der Nationen. Der Segen Gottes geht auf 1000 Generationen und die Heimsuchung der Sünde geht bis ins dritte und vierte Glied. Und nun versteht ihr, warum das tausendjährige Reich 1000 Jahre dauert und warum die eigentliche Drangsalzeit 3,5 Jahre dauert. Dritte und vierte Glied. Dritte ist zu wenig, vierte ist zu viel. Die arithmetrische Mitte, ihr Mathematiker, ist 3,5. Und deshalb dauert die eigentliche Drangsalzeit, die zweite Hälfte der Zwipsis, der Drangsal, dauert 3,5 Jahre. 3,5 zu 1000. 3,5 nur die Strafen, die wirken zurück und vorwärts. Aber 1000 Jahre das messianische Reich. Und deshalb sind diese, ist die erste Zeit verkürzt. Aus den Sternenbahnen geht hervor, dass eigentlich diese Zeit, diese Drangzahl, diese Strafzeit auch 1000 Jahre dauern müsste. Aber Gott hat die Zeit verkürzt, sonst würde niemand lebend ins Reich Gottes eingehen. Oder es würde kein Fleisch selig werden. Und deshalb hat er sie verkürzt. Weil sein Herz leidet, wenn ein Mensch leidet, wenn ein Wurm leidet, leidet das Vaterherz Gottes mit. Es ist nicht ein Schmerz, weder in deinem Leben, noch im Leben der Tierwelt oder beim Druck der Kristalle. Denn die Diamanten entstehen durch hohe Hitze und durch gewaltigen Druck entstehen die Edelsteine. Oder bei der Entstehung der Perlen, die entstehen durch Verwundungen in der Muschel, durch Schmerz. Und dadurch kommen Perlen und Diamanten und Edelsteine durch Druck und Leid. Und bei all diesem Schmerz leidet Gott mit. Und in deinem Leben, Bruder und Schwester, ist nicht ein Schmerz, der nicht trifft sein Herz. In all unserer Drangzahl ist er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts, das ist der Herr Jesus, der Angelos, der Bote seines Angesichts, hat uns gerettet. So steht es geschrieben. Psalm 63, 9. Meine Brüder, welch eine Programmationsrede, welch ein Programm, welch eine Entfaltung der Majestät Gottes, wie man sie gefühlter, gedrängter nirgends findet. Aber ich lese weiter, bin noch nicht am Ende. Das war eben Nummer 5, es werden eingedenkt werden und zu dem Herrn umkehren alle Enden der Erde. Nummer 6, vor dir werden anbetend niederfallen. Das Wort niederfallen heißt immer anbetend niederfallen. Das ist nicht ein gezwungen werden unter die Füße, das ist ein, und das Wort bekennen, homologein, homologeo, das heißt ein freiwilliges Zeugnis sagen. Alle Zungen der Höhe, der Erde und unter der Erde werden bekennen und werden anbetend niederfallen vor dem Herrn Jesus, um dadurch Gott den Vater zu ehren. Und so. Und du darfst heute schon niederknien vor Jesus und ehrst dadurch deinen Vater. Und das werden einmal alle Zungen. Und zwar alle Zungen. Es gibt Menschen- und Engelzungen. Und wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete, alle Zungen werden bekennen, anbeten, jauchzen und jubeln. Brüder, streitet nicht über diese Dinge. Wer sie nicht fassen kann, der lasse sie liegen. Aber streitet nicht, es geht um die Ehre Gottes. Gott lässt sich nicht antasten und gibt gar seine Ehre keinem anderen. Ich fahre fort. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Erde. Das heißt anbeten niederfallen. Alle Nationen, die du geschaffen hast, werden zu dir kommen und dich anbeten. Steht in Psalm 86 zum Beispiel und so weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Nummer 7. Ja, eine zwölffach gegliederte Proklamation, weil Jesus ja zuerst der König der Juden ist und dann erst das Haupt seines Leibes. Wir sind zuletzt berufen. Israel war schon tausende von Jahren vor uns berufen. Aber weil wir zuletzt berufen sind, werden wir zuerst vollendet. Denn die Letzten werden die Ersten sein. Aber wir wurden zuletzt berufen, weil wir zuallererst vor Grundlegung der Welt schon im Plan Gottes standen. Während Israel berufen ist vor Grundlegung der Welt. Sind wir vor Katapoletu Kosmu, vor Grundlegung der Welt. Hört und staunt und betet an, meine lieben Freunde. Nummer 7, vor ihm fallen anbetend nieder alle Starken der Erde. Oh, was meint ihr? Hätte mal Adolf Hitler und Nebukadnezar und Genghis Khan und Napoleon und Alexander und Stalin und alle Tyrannen der Erde, wenn die einmal den Namen Jesus bewegt, weinend und frohlockend vor Freude ausrufen werden. Was meint ihr, was das gibt? Da werden wir dabei sein. Da werden wir dabei sein, denn es ist unsere Aufgabe, sie zur Anbetung zu führen und ins Leben zu zeugen. Das all wird ins Leben gezeugt durch uns. Denn wenn das Vollkommene kommt, werden wir erkennen, das heißt Lebenzeugen, so wie wir erkannt worden sind. Und was jetzt Gott in unser Leben legt, durch sein Wort und den Heiligen Geist, durch seine Kraft, Macht und Gewalt, das werden wir einmal allen Wesen und Welten vermitteln. Das steht geschrieben. Ich fahre fort und komme zu Ende. Meine Zeit ist da um. Jetzt kommt Nummer 8. Es werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Beugen, anbeten, beugen. Den Staub der Erde. Sie werden sich alle anbeten, beugen für Jesus. Es werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Das hat er am Kreuz gebetet und bezeugt. Den Pharisäern und Schriftgelehrten. Höre dir Himmel, haben die Propheten gerufen. Und das hier, was er gebetet hat, haben die Himmel gehört. Da waren die Engel und die Dämonen. Da war ja der Teufel da. Da waren die Starken, die Stiere. Da war alles versammelt. Alles verammelt. Nur einer hat sich zurückgezogen und hat ihn seinem Fluch überlassen. Mit weinendem Herzen. Das war Gott, der Vater. Mein Gott, warum hast du dich verlassen? Um der Rettung der Welt. Um deiner und meiner Rettung willen. Brüder, aus der 22. Psalm. Ich führe ihn zu Ende. Achtens, haben wir gehabt, es werden sich beugen alle, die in den Staub. Der Staub ist das Bild für den Tod, der Staub des Todes, finden wir sehr oft. Neuntens, und der seine Seele nicht am Leben erhalten kann. Es gibt ein Wesen, das muss sterben, das muss einen siebenfachen Tod sterben. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist im Urtext, im griechischen Urtext betont, dem Menschen. Aber die Geisterwelten müssen oft sterben. Die fahren wie Säue und sterben. Warum hat der Teufel euer Herz erfüllt? Ananias und Saphira fallen um in den Tod. In vielen Wesenwelten, in den Schweinen, in Ananias und Saphira, in jedem Selbstmörder, sind Dämonen gestorben. Siebenfach. Und deshalb musste der, der ein Darsteller Satans ist, der Nahemann, aussätzig, Kriegsführer, der musste wie oft untergetaucht werden? Siebenmal. Und da steht im Urtext, du wirst der Tode sterben. Aber der Mensch, der muss des Todes sterben. Weil für dich Christus gestorben ist. Der Menschen gesetzt einmal zu sterben. Und diese Welten, die müssen siebenmal sterben. Die gehen immer wieder durch Tode hindurch. Brüder und Schwestern, das ist das Programm Gottes. So ist es niedergelegt in der Schrift. Ich könnte jetzt ungezählte Parallelen euch nennen, aber die findet ihr selbst. Ihr habt ja selbst eine Bibel. Oh, meine Lieben, ich fahre fort und komme zu Ende. Der, der seine Seele nicht am Leben zu erhalten vermag, das ist der Fürst der Finsternis und der Bosheit. Der ist ein Sterbender. Auch der. Auch der. Fertig. Zehntens. Ein Same wird ihm dienen. Und wird ihm als Geschlecht zugerechnet werden. Und dieser Same ist zunächst Israel, der heilige Same. Und dann ist der Same, der Christus, wir. Und im tiefsten Grund ist der Same er. Du starbest selbst als Weizenkörn und sankest in das Grab. Ja. Der du den Menschen lässt sterben. Ein Mensch ist gestorben, der Herr Jesus. Und sprichst, kommet wieder. Ihr Menschenkinder, da werden aus dem einen Samen eine ganze Ernte, eine ganze Ernte. Und dazu gehören auch wir. Nur sind wir erstens Ernte. Die anderen kommen später dran. Welch ein Programm! Ich ziehe nur ein paar Linien und könnte das mit hunderten von Bibelstellen beweisen und erhärten und erklären. Aber ich will euch hier nur die Linien sagen. Es ist zu viel für einen Abend. Das war Nummer 10, ein Same wird ihm dienen. 11. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit. Eine Folge, das geboren wird. Es gibt doch Heilsgeburten. Die unendlichen Räume der Unendlichkeit werden gefüllt werden. Mit neuen Welten. Und das ist eine unserer Ewigkeitsaufgaben. Aber ohne Sünde, ohne Mühsal, ohne Schweiß, ohne Trauer. Ohne Schmerz, nur von Freude und Jauchzen und Jubel. Denn das Kreuz von Golgatha und seine Erlösung genügt für alles, für alle Völker, für alle Welten und für alle Zeiten. Das ist das Kreuz von Golgatha. Fallet nieder und betet an und jauchzt in heiliger Freude. Jetzt kommt das 12. Diese Gerechtigkeit übrigens, die alle schauen sollen. Lass uns deine Herrlichkeit schauen, betet Moses. Die Herrlichkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, bitte seid mir nicht böse, wenn ihr es nicht gleich versteht, das sind wir. auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit, steht in 2. Korinther 8, 23. Das ist keine Hochmut, das ist kein Größenwahn, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort, das verloren gegangen ist, das man nicht mehr weiß. Das aber geschrieben steht und das in seiner ganzen Fülle und Kraft immer wieder vom Heiligen Geist auf den Leuchter gestellt wird, bei allem religiösen Geschwätz. Was verzapft wird. Moral und Organisation und was weiß ich. Meine Brüder, jetzt kommt das letzte Wort. Ich will euch sagen, wie das letzte Wort heißt. Das finden wir dreimal. Das heißt, es ist vollbracht. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit, dass er es getan hat. Oder er hat es getan. Oder es ist vollbracht. Das finden wir dreimal. Das finden wir hier in Psalm 22, Vers 31. Das finden wir in Johannes 16, Vers 33c. Und finden es in Johannes 19, Vers 20. Es ist vollbracht. Ich schließe mit einer kleinen, mit einem kleinen, wahren Erlebnis. Ein Kind von 5 oder 6 Jahren kommt von der Sonntagsschule heim. Und da fragt die Mutter, was habt ihr denn gelernt? Und sagt das Kind, wir haben gelernt, es ist prachtvoll. Was sagt die Mutter? Ja, es ist prachtvoll, haben wir gelernt. Und da hat sie weitergefragt, und da stellt es sich heraus, die Kinder haben gelernt, es ist vollbracht. Und da hat das kleine Kind das rumgedreht. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Aus dem Munde der Säuglinge wird Gott dem Herrn Lob und Ruhm verkündet. Ist es nicht prachtvoll, dass das Heil in diesem gewaltigen Programm des Todes, der Niedrigkeit mit den 7 Tieren, der Herrlichkeit mit den 12 Punkten. 7 ist die Zahl der Gemeinde. 12 ist die Zahl Israels. Die 2 Heilsträger stehen vor uns. Ist es nicht prachtvoll, dass es vollbracht ist? Dein Heil, deine Herrlichkeit und das Heil der ganzen Welt, wer zu fassen vermacht, erfasse es. Herr Jesus, wir beten dich an. Halleluja, Amen.